Dr. Klaus Erlach. Er arbeitet am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Er hat vielleicht doch etwas erstaunliche Fächerkombination gewagt in seinem Studium. Er hat nämlich Maschinenbau mit Philosophie kombiniert. Da kommt dann durchaus was Spannendes dabei raus, zum Beispiel seine Dissertation Das Technotop, in der die Technik in ihren anthropologischen Funktionen untersucht wurde. Herr Erlach publiziert über Technikwissenschaft, über den Technikbegriff. Er ist Gründungsmitglied und Redakteur des Philosophiejournals Der Blaue Reiter und arbeitet als Planer von Fabriken und als Berater zur Gestaltung von Produktionsabläufen in Fabriken sowie in der Entwicklung geeigneter Gestaltungsmethoden am Fraunhofer-Institut, wie gesagt, in Stuttgart. Im VDI, Verein Deutscher Ingenieure, leitet er die Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Richtlinie zur Fabrikplanung. Heute wird er uns etwas über Natur erzählen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Ja, danke Volker für die Einleitung. Kann man mich gut hören, ja? Ich danke. Also ich begrüße Sie ganz herzlich zum Thema Natur. Ich habe da gleich ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Zum einen, weil ich die Frage stellen möchte, was ist Natur? Zum anderen auch die Frage, gibt es das überhaupt noch, Natur? Ich bin das Thema in zwei Hinsichten angegangen. Das ist der Untertitel Naturverständnis und Naturerleben. Erstmal vorneweg. Resignierten Beobachtern erscheint Naturphilosophie heutzutage nur noch als Chronik eines angekündigten Todes möglich. Gibt es sie denn noch, die rein natürliche Natur, wie sie eben unabhängig und ungestört von menschlichen Einflüssen besteht? Und anders gefragt, wenn man eben sagt, man möchte den Naturschutz, die natürliche Natur erhalten, da muss man auch davon eine Vorstellung haben, wie sieht denn Natur aus, wie soll sie sein? Letztlich, das sieht man schon eine kleine Schwierigkeit angedeutet, wenn ich also vorgebe, wie sie sein soll, die Natur, dann ist sie irgendwie auch nicht mehr natürlich, ne, wenn ich das ein bisschen vorgebe. Also so wie man ein bisschen drüber nachdenkt, verwickelt man sich gleich in Widersprüche. Die Natur als Inbegriff aller Dinge außerhalb jeder menschlichen Einflusssphäre kann man sich am besten vielleicht als die alte Natur vorstellen, wie man sie im Neolithikum vielleicht noch hatte, ja, als die Menschen quasi noch nicht so zahlreich waren und noch nicht so einen Einfluss darauf hatten. Wenn man heute schaut, ja, gibt es halt kaum noch weiße Flecken auf der Landkarte. Man entdeckt vielleicht manchmal irgendein heimlich ein unberührtes eine tiefe Schlucht oder so in irgendeiner sehr abgelegenen Weltgegend. Aber eigentlich ist ja alles Natur- oder Kulturlandschaft geworden. Ja, wenn man so durch Deutschland schaut, die Wälder und so weiter, alles nachhaltig bewirtschaftet und eigentlich ja nicht mehr wirklich natürlich. Und letztlich das schönste Bild hat man dann eigentlich in den Gärten, die ja offenbar Natur sind, weil da Pflanzen wachsen, aber wenn man sich so einen Barockgarten anschaut mit der starken Geometrie, dann sieht man schon, also eine reine Natur ist das nicht. Oder hier dieses nette Bonsai-Bäumchen sieht auch sehr schön und natürlich aus, aber ist ja auch nicht direkt die reine Natur. Dann gibt es vielleicht noch ein etwas noch ein weiteres Problem, das war ja jetzt alles ein bisschen empirisch, die Probleme. Die Unberührtheit bedeutet aber auch nicht Wissen, das heißt, wenn ich die Natur erforsche, also ich will sie nicht verändern, ich erforsche sie nur, dann interveniere ich aber bereits in die natürliche Umgebung und damit letztlich störe ich sie. Das heißt, bereits die begriffliche Fixierung kann die Unberührtheit der Natur schon zerstören. Das sieht man beispielsweise in Mythen, wo die Helden ja Ungeheuer erlegen müssen, die Flüsse und Berge sind. Ja, also da ist in dem mythischen Weltbild sind ja noch Naturgegebenheiten etwas, was man zähmen muss. Ja? Also ich habe die alte Natur ist auch eine wilde Natur, die ich eben zähmen möchte und dann also letztlich zur Kulturlandschaft mache. Also ich denke, irgendwie auch ein schwieriges Verhältnis zur Natur. Wie kann man jetzt angesichts dieser Schwierigkeiten, Verwicklungen, die Frage nach der Natur beantworten oder sie angehen? Gut, ich sagte schon, in zwei Dimensionen möchte ich da vorgehen. Die erste Dimension wäre jetzt mehr so die theoretische Hinsicht des Naturverständnisses oder auch des Naturerklären. Da beginne ich dann erstmal in der antiken Sichtweise mit der Natur, der Gesamtheit der Natur und dann der Natur der einzelnen Dinge. Das Klammern, das Griechische heißt Physis, heute noch in der Physik lebendig. Das heißt, auch vor 2.500 Jahren hat man sich unter dem Stichwort Gedanken über die Natur gemacht. Die daran anschließend wird sich zeigen, dass man sich über die Zweckmäßigkeit der Natur Gedanken machen muss, um sie erklären zu können. Und wir kommen dann auf einen relativ modernen Begriff der Selbstorganisation von Organismen. Und abschließend möchte ich den Teil dann mit Anmerkungen zum Naturgesetz. Also man sieht an der Skizze, die soll nur zeigen, dass wir uns quasi hier im theoretischen Bereich bewegen. Wenn Sie nachher einen Eindruck haben, dass zu wenig Natur im Vortrag vorkommt, also es kommen immer mal ein paar Bäume vor, aber man sieht schon, dass es halt das Nachdenken über Natur, sie entgleitet einem immer wieder und man redet dann wieder über ganz andere Sachen. Das werden wir dann gleich sehen. Im zweiten Teil geht es dann ein bisschen mehr um die praktische Hinsicht und konsequente, wie ich jetzt schon im theoretischen Teil dann war, wird es auch hier eigentlich dann mehr um die Naturresurrogate gehen, am Beispiel der Plastikbäume im Allgemeinen und auch im Besonderen. So beginnen wir, wie man das meist macht, im ersten Teil, ja, mit der Theorie. Als Philosoph geht man gerne ganz weit zurück. Wie sind denn die Altvorderen gestartet? Wen Sie hier sehen, Thales, Anaximenes und Heraklit, das waren so die Urahnen, die Gründer der Philosophie letztlich. Und die haben sich die Frage nach der Natur gestellt. Das Fachgebiet heißt dann Naturphilosophie und haben unterschiedliche Antworten gegeben, die vielleicht jetzt ein bisschen befremdlich wirken, aber zumindest die Fragerichtung schon mal vorgeben. Ja, also nehmen wir den ersten, denn es muss eine gewisse Substanz vorhanden sein, entweder eine einzige oder mehrere, aus denen alles Übrige entsteht, während sie selbst erhalten bleibt. Über die Anzahl und die Art eines solchen Urgrundes haben freilich nicht alle dieselbe Meinung, sondern Thales, der Begründer von solcher Art Philosophie, erklärt den Urgrund des Wassers. Hier sieht man ein bisschen die Überlieferungstradition, das ist von Aristoteles überliefert, weil es von den sogenannten Vorsokratikern, die hier erwähnt sind, wenig unmittelbares Zeugnis gibt. Das heißt, Aristoteles referiert hier diese Position und sagt, dass es auch noch ein paar andere gibt. In dem Fall wird eben quasi damit überliefert, dass Thales meinte, das Urprinzip letztlich der Natur ist das Wasser. Also hier ist der Versuch, alles auf ein Ding zurückzuführen. Bei Anaximenes, der erklärte dann den Urgrund der Dinge, die Luft, denn aus dieser entstünde alles und in diese löse sich alles wieder auf. Sagt er doch, wie unsere Seele die Luft ist, uns regiert, so umfasst auch den ganzen Kosmos Hauch und Luft. Also das regierende Prinzip, also das, was eben hinter der Natur im Ganzen steckt. Und Heraklit, Herakleitos, aber Heraklit, so kennt man ihn normalerweise, der nimmt ebenfalls ein einziges in Bewegung begriffenes und begrenztes Weltprinzip an. Er setzt das Feuer als den Urgrund an und aus dem Feuer lässt er die Dinge durch Verdichtung und Verdünnung entstehen und lässt sie später wieder in das Feuer zurückkehren. Also zusammenfassend vielleicht im Überblick, um mal zu sehen, in welchem disziplinären Rahmen bewegen wir uns denn. Also die Naturphilosophie hat jetzt von ihrem Ursprung her in die Richtung, die Natur als Ganzes aufzufassen, ein einheitliches Prinzip aufzuweisen. Ziel ist dabei eben eine theoretische Erklärung aus einem ideellen Prinzip heraus, was später die nomologischen Naturwissenschaften, also die gesetzbasierten, Nomos heißt Gesetz, nachgeführt haben, also die Naturgesetze, wenn wir kennen, denke ich, hier Galilei oder Newton, die haben ihre grundlegenden Werke über Physik und Mechanik mit Philosophia tituliert. Das war eben ein Zweig der Philosophie früher. Während quasi dem parallel die Naturforschung, die man eigentlich zunächst mal Naturgeschichte genannt hat, die beschreibt die Einzeldinge der Natur durch empirische Beobachtung. Ja, das wäre Botanik, Zoologie, Mineralogie, Geologie, also wo man einfach beschreibt, wie sehen die unterschiedlichen Steine aus, wie sehen die Tiere aus, wie verhalten sie sich, alles solche beschreibende Wissenschaft wäre die Naturforschung. Und die Naturgeschichte im engeren Sinne würde dann die historische Entwicklung von Naturdingen beschreiben. Also die Erdgeschichte, Kosmologie oder auch die Entwicklung des Lebens. Evolutionstheorie ist schon fast zu spezifisch, weil die wiederum behauptet, da gibt es einen Gesetzeszusammenhang und dann sind wir fast schon wieder oben hier im Bereich der Theorie. Ja. Gut, das erstmal zu den begrifflichen Vorüberlegungen. Das nicht zu den disziplinären, zu den begrifflichen Vorüberlegungen möchte ich jetzt kommen. Natur, wo kommt das her? Das ist ein lateinisches Wort, natura, und kommt aus dem Verb nasci, geboren werden. Worauf bezieht sich das? Das sind im Wesentlichen drei Dinge, könnte man sagen. Generell erstmal alle Bereiche der Wirklichkeit, die ohne das Zutun des Menschen entstehen und auch vergehen. Also das, was ich vorhin die alte Natur nannte, das, was eben einfach so passiert, ohne dass man den Menschen dazu braucht. Ein bisschen formaler formuliert könnte man auch sagen, das ist die den Naturgesetzen unterworfene Wirklichkeit. Dann sind aber natürlich auch technische Dinge einbezogen, insofern sie eben mit Naturgesetzen auch zu tun haben. Oder ich sage Natur, das ist die Gesamtheit aller Organismen, oder beziehungsweise plus dann noch die anorganische Natur. Und dem steht gegenüber ein Begriffspaar, entweder sagt man ja Natur und Kultur oder Natur und Technik, das sind solche Gegenüberstellungen, die man gerne macht, um das abzugrenzen, ja, also dieses andere, diese Natur zu sagen, also hier sind wir, hier ist die Kultur, da sind alle menschlichen Angelegenheiten versammelt oder hier sind alle künstlichen Effekte in der Technik und das andere, der Rest, das ist quasi die Natur. Ja, also Natur wird hier, da kann man formulieren als ein Gegenbegriff, als etwas, was dem Menschen letztlich auch etwas fremd gegenübersteht. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb die Betrachtungen über die Natur dann immer ein bisschen wo man denkt, wo ist denn jetzt wieder die Natur geblieben? Also in der Vorbereitung dachte ich dann immer mal wieder, bin ich jetzt eigentlich noch beim Thema oder mache ich schon wieder was anderes? Gut, so viel also zum Ganzen. Das Fremdheitsthema selber will ich jetzt nicht vertiefen. Ich möchte aber, um jetzt konkreter zu werden, zu den Einzeldingen übergehen, hatte ich ja schon angekündigt, was ich nicht weiter verfolgen werde, was es in der Philosophietradition gibt, beginnt in der Antike bei Platon, so ein ideeller Naturbegriff, also die Natur im Ganzen weiter entfaltet, später bei Augustinus in der Metapher vom Buch der Natur, in der wir lesen können, oder bei Schelling die Natura Naturans, also die schaffende Natur als Ganzes, als schaffendes Prinzip. Das also hier nicht, sondern eher, wie ich es gerne mache, beginne ich mit Aristoteles, der liegt vielleicht einem Ingenieur etwas näher, weil er sehr viel mit technischen Metaphern immer arbeitet und quasi sehr nah an den Objekten ist, also sehr konkret letztlich argumentiert. Und die Argumentation von Aristoteles über Natur, wie er sie in seinem Buch Physik geführt hat, die möchte ich Ihnen in den Folgenden ausführlich zwar, aber trotzdem in Grundzügen dann vorstellen. Kommen wir also zur Physis. Mit der Physik oder der Physis kann ich mich jetzt auf Einzeldinge beziehen vom Begriff, und zwar unter zweierlei Hinsicht. Zum einen eben einfach meint die Physis die Beschaffenheit eines einzelnen Naturobjektes, und zwar eines wachsenden Dinges oder sein Wesen, seine Wesensform. Und dann in zweiter Hinsicht meine ich mit Physis das Werden und Wachstum der Dinge als ein Prozessprinzip, könnte man auch Naturkraft jetzt sagen. Also es wird im Folgenden einmal um das Wesen und die Form der Dinge, der natürlichen Dinge gehen, und zum anderen um das Prozessprinzip, was dahinter liegt. Und das Ganze sehen wir dann immer vor dem Hintergrund des Artefakts. Also vorhin im Ganzen hatten wir die Kultur, die Technik, jetzt haben wir das Artefakt als Gegenbild, wovon wir uns, wo wir uns abgrenzen begrifflich, um dann schließlich herauszufinden, was ist Natur. Ja, wir gucken, was ist ein Artefakt, und schließen dann drauf, was Natur ist. Also Sie sehen, es ist immer ein Wechselverhältnis. Was schreibt nun Aristoteles? Man kann die Gesamtheit des Seienden einteilen, einmal in die Produkte der Natur und einmal in die Produkte anders gearteter Gründe, eben letztlich die Artefakte. Wichtig hierbei, jedes Naturprodukt hat ein Prinzip seiner Prozessualität und Beharrung in ihm selbst. Ein Prinzip teils seiner Ortsbewegung, teils seines Wachsens und Abnehmens, teils seiner qualitativen Veränderung. Ja, also ich bin ein Naturprodukt, weil ich mich selber bewege, ohne dass Sie da was machen müssen zu. Wenn ich viel esse, dann wachse ich, und wenn ich nichts esse, nehme ich ab beispielsweise. Und ich verändere mich qualitativ, indem die Haare grau werden oder was auch immer ich klüger oder dümmer werde. Ein Bett, ein Mantel und sonstiges dergleichen hat jedoch, insoweit es Artefakt ist, keinerlei in ihm selbst liegende Tendenz zu irgendwelcher Veränderung seiner selbst. Besitzt eine solche vielmehr nur insofern, als es nebenher auch noch Stein oder aus Erde besteht. Also Artefakte unterscheiden sich eben dadurch, dass sie nicht diese Eigendynamik haben, abgesehen davon, dass sie aus Naturmaterial bestehen. Und dieses Naturmaterial, das hat dann wiederum seine Eigendynamik. Fassen wir zusammen, die Naturprodukte unterscheiden sich von den Artefakten durch die in ihnen selbst liegende Tendenz zur Veränderung. Sie haben die Prozessquelle in sich selbst, und die Artefakte, die sind heteronom, die haben eben die Prozessquelle nicht in sich selber, sondern im Menschen, der entsprechend der Planung des Denkens und des Handelns die Artefakte benutzt und auch herstellt, während sich die Naturprodukte quasi selber herstellen können. Soweit zu den Objekten, gewissermaßen der statischen Betrachtung. Jetzt bringen wir ein bisschen Bewegung in die Sache, das heißt, wir schauen uns die Naturprozesse an. Gut, wie finden wir jetzt heraus, wie die Natur arbeitet? Oder was sagt dazu Aristoteles? Nun decken sich aber die Struktur des menschlichen Herstellens und die Struktur der Naturproduktion völlig. Also interessanterweise, er sagt, die Natur ist genauso wie die Technik, und deswegen kann er dann natürlich mit der Technik nachher die Natur erklären. Das Handeln aber ist final bestimmt. Daraus folgt, dass die Naturbildung genauso final bestimmt ist. Wäre beispielsweise ein Haus ein Naturprodukt, es käme dann genau auf demselben Wege zustande, wie es faktisch durch die menschliche Arbeit hergestellt wird. Würden umgekehrt die Naturgebilde auch durch Menschenarbeit zustande kommen könnten, sie würden in derselben Weise dabei zustande kommen, wie sie in der Natur sich bilden. Also wenn wir einen Organismus nachbauen, müssen wir es quasi in der gleichen Weise machen, wie die Natur das auch macht, behauptet er. Das heißt, das ist die sogenannte Mimesis-Theorie, Mimesis-Theorem, die Nachahmungsthese. Also Mimesis heißt, grob übersetzt, Nachahmung, kann man auch anders übersetzen, aber das ist die übliche Übersetzung. Die Naturprozesse sind analog zum technischen Handeln verfasst, mit Ausnahme eben der schon genannten Eigenprozessualität. Was bedeutet das Stichwort Mimesis, dass die Technik die gleiche Prozessstruktur hat. Also es geht nicht darum, dass sich quasi, wie man das mal gemacht hat, die Natur kopiere in der Technik, indem ich eine mechanische Ente baue und sage, genau, das ist wirkliches technisches Handeln. Und wenn ich einen Stuhl mache, weil es keine natürlichen Stühle gibt, ist es keine eigentliche Technik, sondern es geht nur darum, dass der Prozess selber, nicht die Dinge, die gleichen sind. Deswegen auch hier, dass menschliche Herstellung kann auch, bildet die Gebilde entweder nach, das wäre diese mechanische Ente, oder bringt die Gebilde der Natur zum Abschluss. Das heißt, kann die Natur letztlich sogar weiterführen, überhöhen, also besser werden, als Natur von sich aus ist. Ja gut, und wenn dem so ist, dann kann ich natürlich die Natur in Analogie zur Technik erklären. Das habe ich mal hier versucht, da unten darzustellen. Das heißt, wir sagen, die Technik, hier die Techne, griechisch Techne, Technik, die ist quasi eine Nachahmung der Physis. Eigentlich ist es eine natürliche Technik, wenn die genauso arbeitet wie die Natur auch. Und in Analogie dazu komme ich eben dazu, die Natur zu erklären, die jetzt eine technische Natur geworden ist. Ein bisschen haben wir da einen kleinen Zirkelschluss drin, aber ja, so ist es eben. Wie schon gesagt, wenn man versucht, die Natur zu erklären, entwischt sie einem, indem man dann doch irgendwie über Umwege sie dann über die Technik, über das, was man nämlich kennt, zu erklären versucht. Und die Technik kennen wir halt besser. Es gibt ja auch die These, dass wir letztlich nur das erklären können, was wir selber gemacht haben. Ja. Gut, was ist dann letztlich die Folge dieses Naturbildes? Ein ganz bekanntes Beispiel ist der erste Satz. Würde ein Bett in die Erde eingegraben und hätte der Verfaulungsprozess die Kraft, aus dem verfaulenden Bett noch einen Schössling hervorzutreiben, es würde dann gewiss kein Bett, sondern Holz entstehen. Ja, das zeigt nochmal den Unterschied zwischen Technik und Natur. Das heißt, ein Naturprodukt ist ein Gebilde, welches von einer bestimmten, in ihm selbst begründeten Ausgangsgegebenheit aus in einem kontinuierlichen Prozess an ein bestimmtes Prozessziel gelangt. Also jedes Naturprodukt hat ein bestimmtes Ziel. Also insofern das Holz eben noch Kraft hat, hat es das Ziel, wieder zu einem Baum zu werden und nicht zu einem Bett. Dieses Ziel muss irgendwie in dem Holz drinstecken. Das heißt, dieser Prozess führt stets zur Wiederbildung genau desselben Artwesens. Und nur gewisse Störfaktoren können da mal das verhindern und zu Missbildungen beispielsweise führen. Und daher sagt er, also auch damals war das nicht unumstritten, jetzt zu sagen, dass die Natur zielgerichtet handelt wie ein Mensch. Ja, das ist ja, denke ich, auch heute jetzt nicht unbedingt eine allgemeine These wäre. Dagegen wendet sich Aristoteles bereits. Widersinn aber ist es, wenn man an ein zweckbestimmtes Werden mit der Begründung nicht glauben will, es sei nichts davon zu sehen, dass die Prozessursache vorher überlegt hat. Also ich sehe natürlich nicht, dass die Natur darüber nachdenkt, was sie als nächstes tun wird. sie tut es einfach oder es passiert halt. Aber auch der erfahrene Handwerker braucht nicht erst zu überlegen. Wenn im menschlichen Herstellen Finalität liegt, dann auch in der Produktion der Natur. Also aus der Analogiebetrachtung vorhin Physik und Technik folgt letztlich, wenn die Technik zielgerichtet ist, dann muss es die Natur eben auch sein. Ja gut, Artefakte sind also insofern natürlich, insofern sie auch ein natürliches Material in sich haben. Das Samenkorn selber, das weiß dank der Eigenprozessualität um die Herstellung eines Baumes. Und wir haben hier ein teleologisches Erklärungsmodell. Ja. Telos heißt Ziel, also ein auf der Ziellogik aufbauendes Erklärungsmodell für die Natur, dass die Naturobjekte ihrem Ziel entgegenstreben, was in ihnen intrinsisch liegt. Damit haben wir so die wesentlichen Punkte von Aristoteles fast fast zusammengefasst. Es gibt letztlich eine Zusammenfassung von Aristoteles selber in den vier Erkenntnisgründen. Die vier Ursachen der Naturdinge. Was jetzt in den Kästen steht, ist letztlich eine spätere Reformulierung, die sich bei Thomas von Aquin findet in Bezug auf Aristoteles, der im Mittelalter quasi in der Theologie, den Aristoteles eingeführt hat. Bei Aristoteles selber steht, es gibt demnach vier Typen von Gründen, die alle das Forschungsthema des Physikers und Physikalisches begründen. Besagt dann Rückgang auf das Material, das Wesen, die Prozessquelle und den Zweck. Also das Material wäre die Materialursache, lateinisch causa materialis, das Wesen ist die Formursache, causa formalis, die Prozessquelle ist die Bewegursache, causa efficiens, und das ist die Zweckursache, causa finalis. Dafür haben wir auch ein schönes Beispiel. Der Aristoteles bringt, ich habe es in einer anderen Reihenfolge, gut. Das habe ich jetzt eigentlich für mich haben wollen. Also erstmal das Beispiel. Interessanterweise jetzt das erklärt an einem Artefakt, an einer Münze. Bei Aristoteles ist es an einer silbernen Opferschale erläutert. Das heißt, als Material haben wir hier den Silberbarren, ja, hier das ist unser Endprodukt. Als Formursache haben wir den Stempel, der die Form aufprägt. Als Zweckursache, ja, wir wollen irgendwie Geld haben, ja, Geldwirtschaft betreiben. Und hier, das soll so eine kleine Münzmaschine sein, ja, die Münzprägemaschine aus dem 17. Jahrhundert oder so. Heute, die sehen ein bisschen anders aus, aber hatte ich kein so schönes Bild davon. Das heißt, wir haben diese vier Ursachen, die alle dafür Grund sind, dass es diese Münze gibt. Ja, ich brauche wirklich diese vier Ursachentypen, um das komplett zu erklären. Wenn man jetzt einen Physiker fragt, der würde natürlich sagen, ich brauche eigentlich nur eins hier, die Kausalität, die letztlich hier mit der Bewegursache, die Münze gibt es eben, weil ich sie halt geprägt habe. Das ist das klassische Vorgehen der naturwissenschaftlichen Erklärung. Gut, jetzt sind wir hier beim menschlichen Handeln, da wird auch der Physiker sagen, dass es natürlich noch andere Gründe gibt, aber wenn ich jetzt rein in der Natur bin, dann würde man zum Beispiel diese Finalität nur ungern zulassen. Und womit wir uns jetzt, oder ich mich jetzt hier im Folgenden beschäftigen möchte, ist halt, wie gehen wir mit diesem Aspekt der Finalität, also dieser Zielgerichtetheit innerhalb der Natur um. Aristoteles ergänzt hier noch, dass nicht selten die drei letztgenannten Gründe im Konkreten zusammenfallen. Das heißt, was etwas ist, also seine Form, seine Wesen, weswegen es ist, der Zweck, und das, wovon die Bewegung ausgeht, ist mit diesen der Art nach identisch, also die Bewegursache. Ein Mensch zeugt nämlich immer wieder einen Menschen. Ja, letztlich in Naturdingen ist es wohl so, dass diese drei Aspekte sehr eng zusammenhängen. Und letztlich ist damit beschrieben, dass Naturdinge das Prozessziel in sich selber haben. Und dem steht quasi gegenüber die Materialursache. Also was ich hier vorhin noch gar nicht erklärt hatte, hier haben wir quasi hier oben die beiden Ursachen, sind mehr statische Aspekte. Die Materialursache ist eher das Passive, die Formursache, griechisch Eidos, ist das Aktive, was die passive Materie formt. Aber die Form gibt quasi und fertig. Und wenn ich jetzt in die untere Ebene gehe, dann kommt die Dynamik in mein Modell hinein. Das heißt, ich habe eben hier eine Bewegung aus zweierlei Richtungen, ja, das Antreiben, das kausale Antreiben und das Ziehen vom Ziel her. Das sind die beiden Erklärungsmodelle letztlich für Ereignisse, die sich da zusammenfassen. Gut, wie sieht das denn in der Natur aus? Ich habe dann also einfach mal gesagt, naja, beim Baum muss das ja auch irgendwie gehen, wenn dieses Modell funktionieren soll. Also wie schaffen wir unseren Baum? Was sind da die Ursachen? Gucken wir mal, also wir brauchen Holz, ja, für den Baum. Wir brauchen eine Form, um das Holz quasi in eine bestimmte Baumform zu bringen. Wir haben eine Bewegursache, liegt quasi im Keimling drin, der treibt an und wächst dann zum Baum heran. Und ja, und dann haben wir noch hier die Zweckursache, da habe ich jetzt kein Bild gefunden, das kommt auch nicht von ungefähr. Das hatten wir ja vorhin schon, die Frage, ja, wo sieht man denn, wo die Natur drüber nachdenkt, wo sie hin will? Das sieht man eigentlich nicht und deswegen gibt es da auch kein Bild. Das heißt, das ist der Punkt, der hier an der Stelle ein bisschen offen bleibt. Ich denke auch, Aristoteles ist diesem Aspekt ein bisschen aus dem Weg gegangen, den näher zu eruieren. Es ist eine relativ schwierige Angelegenheit. Nun haben wir glücklicherweise einen Philosophen, der sich solcherlei schwierigen Angelegenheiten gerne gewidmet hat und ich denke auch sehr erfolgreich gewidmet hat, nämlich Immanuel Kant. Und der hat da eine sehr feinsinnige Lösung gefunden, die auch ein bisschen kompliziert nachvollziehbar ist, denke ich, vor allen Dingen, wenn man nicht daran gewöhnt ist, Kant zu lesen, weil er zwar zum Teil recht witzig schreibt, aber doch auch sehr komplizierte Sätze hat, wie Sie gleich sehen werden. Dafür habe ich dann auch viel mehr Text mitgebracht, damit es quasi noch... Gut, wir kämpfen uns da mal durch. Ich fange einfach mal erstmal an mit dem, was rauskommt. Seine These ist letztlich, er lebte ja schon quasi zu Zeiten der modernen Naturwissenschaft, wo man sagte, entweder erkläre ich was kausal oder es ist nichts erklärt. Alles andere ist quasi mehr oder weniger eine mythische Herangehensweise, die man nicht wissenschaftlich nennen kann. Und trotzdem habe ich natürlich das Problem, dass ich mit reinen Kausalerklärungen nicht unbedingt immer sehr weit komme. Und Kant ist jetzt auf die Lösung verfallen, dass er sagt, diese teleologische Erklärung ist eigentlich gar keine Erklärung, sondern eine Beurteilung. Also haben wir hier eine Theorie der teleologischen Beurteilung der Natur. Und womit mache ich die Beurteilung? Mit meiner Urteilskraft. Er hat ein Werk geschrieben, das heißt Kritik der Urteilskraft. Und darin beschreibt er eben, wie diese Urteilskraft arbeitet. Und daraus ist auch hier der Text entnommen. Und weil ich hier eben urteile und letztlich nicht analysiere, kann man sagen, dass ich mit der Urteilskraft so tue, als ob die Natur technisch handeln würde. Damit gehe ich dem ein bisschen aus dem Weg, dass ich sage, die Natur handelt technisch, und muss mir dann überlegen, wer ist denn da das Subjekt, wer handelt da eigentlich, sondern ich sage einfach, ich tue halt so, als ob sie es täte, und dann kann ich sie gut erklären. Das ist so der Ausweg, den er findet. Das nennt er dann, das ist mein regulatives Prinzip in der Naturforschung, dass ich eben so tue, als ob sie das täte, nämlich immer genau dann, wenn ich nicht weiterkomme in der Naturerklärung. Das zugehörige Erkenntnisvermögen ist dann die reflektierende Urteilskraft. Also es gibt unterschiedliche Urteilskräfte. Das hier ist die reflektierende, die eben darüber nachdenkt, ja, wie funktioniert Natur. Die bestimmende Urteilskraft, das wäre eben die, die auf Gesetzen aufbaut, auf Naturgesetzen. Ja, das wäre das Gegenmodell dazu. Ja, lesen wir vielleicht noch ein bisschen in den Originaltext hinein. Gleichwohl wird die teleologische Beurteilung mit Recht zur Naturforschung gezogen, aber nur, um sie nach der Analogie mit der Kausalität, nach Zwecken und der Prinzipien der Beobachtung und Naturforschung zu bringen, ohne sich anzumaßen, sie danach zu erklären. Ja, also da steckt das drin, was ich meinte. Ich erkläre die Natur nicht, aber ich brauche es eben trotzdem. Der Begriff von Verbindungen und Formen der Natur nach Zwecken ist doch wenigstens ein Prinzip mehr, die Erscheinungen derselben unter Regeln zu bringen, wo die Gesetze der Kausalität nach dem bloßen Mechanismus derselben nicht zulangen. Ja, also ich mache eben die Beobachtung, die Kausalität, die mechanistische Erklärung reicht mir nicht aus, und deswegen halt diesen großen begrifflichen Aufwand. Das heißt, wir denken die Natur als durch eigenes Vermögen technisch handelnd. Und jetzt noch, warum wir, der letzte Absatz erklärt quasi, warum wir nicht sagen, dass es tatsächlich so ist, sondern nur als ob. Würden wir dagegen der Natur absichtlich wirkende Ursachen unterlegen, mithin der Teleologie, also ihrer Zielgerichtetheit, nicht bloß ein nicht als ein regulatives Prinzip für die Beurteilung der Erscheinungen nehmen, sondern sagen, dass die Natur eben nach diesen Gesetzen funktioniert, dann würde man sagen, das ist ein konstitutives Prinzip, dass die Natur Ziele selber hat. Und dann würde man quasi eine zweite Naturerklärung einführen, ja, wie wir vorhin hatten wir ja Kausalität und Finalität, und das möchte er vermeiden, und das vermeide ich, indem ich halt einfach sage, im einen Fall tue ich halt, als ob es so wäre. Was ist das, was folgt daraus noch insgesamt? Das ist letztlich noch eine Erklärung, wie Organismen funktionieren, und da kommen wir zu dem sehr modernen Begriff der Selbstorganisation, der denke ich, auch heute noch viel diskutiert wird im Rahmen auch der Naturwissenschaften. Er sagt, ein Ding existiert als Naturzweck dann, wenn es von sich selbst Ursache und Wirkung ist. Das heißt, ein solches Produkt ist ein organisiertes und ein sich selbst organisierendes Wesen. Hier ist alles Zweck und wechselseitig auch Mittel. Und es reicht eben nicht, alles einem blinden Naturmechanismus zuzuschreiben. Beispiel, der Baum wiederum, der erzeugt sich selber der Gattung nach, nämlich durch Vermehrung, der erzeugt sich selber im Wachstum als Individuum. Und schließlich drittens, auch die Teile erzeugen sich selbst, indem die jeweils für die Erhaltung einander sorgen, oder beim Menschen, ja, der Magen und der Darm versorgt die restlichen Teile vom Menschen, während wiederum die anderen Teile auch wiederum dafür da sind. Ja, so ist es zu denken. Während umgekehrt, auch hier wieder die Technik als Gegenfolie, die Uhr, da habe ich zwar Räder, die sich gegenseitig bewegen, aber ein Rad ist nicht, ein Zahnrad bringt nicht die anderen Zahnräder hervor. Die Uhr kann sich auch nicht selber reparieren, oder eine Uhr kann auch nicht andere Uhren erzeugen. Das heißt, ein organisiertes Wesen ist nicht bloß Maschine. Es besitzt in sich eine bildende Kraft. und zwar eine solche, die sich den Materien mitteilt, welche sie nicht haben. Also die Materie selber hat diese bildende Kraft nicht. Das organisierte Wesen bringt diese bildende Kraft in die Materie hinein und organisiert sie dann. Und diese fortpflanzende bildende Kraft, welche durch das Bewegungsvermögen allein den Mechanismus eben nicht erklären werden kann. Das heißt, ich brauche, um die Natur zu erklären, eine Selbstorganisationstheorie der Natur. Ein Organismus ist nicht rein kausal erklärbar wie eine Maschine, sondern enthält in sich noch eine bildende Kraft. Und das führt zur Selbstorganisation. Gut, abschließend zu diesem Teil möchte ich noch kurz auf die Naturgesetze eingehen, wie man sie heute auch sehen kann. Also man könnte ja sagen, ja gut, jetzt haben wir uns die ganze Zeit mit der Finalität herumgeschlagen in der Natur. Was ist denn jetzt in der Physik, in der Chemie, haben die nicht Naturgesetze, die eben die Natur rein kausal erklären und eben letztlich auch sich mit Natur beschäftigen. Ja, darum heißen die ja Naturwissenschaften. Beschäftigen die sich also mit Natur? Wenn ich jetzt schon so frage, können Sie sich sicher denken, dass Sie das nicht tun. Dazu ein paar Stimmen, die ich einfach mal zusammengestellt habe. Die Frau Knorr-Zetina hat ethnologische Untersuchungen angestellt, gewissermaßen in einem biologischen Labor, und fasst ihre Ergebnisse folgendermaßen zusammen. So finden wir nirgends im Laboratorium die Natur und die Realität. Das meiste, mit dem Wissenschaftler im Labor zu tun haben, ist hochgradig vorstrukturiert, wenn nicht zur Gänze artifiziell. Also das, was die Naturwissenschaftler im Labor untersuchen, ist künstlich. Woraus besteht etwa ein wissenschaftliches Labor? Aus einer Ansammlung von Instrumenten und Apparaten. Alle Ausgangsmaterialien sind speziell für das Labor gezeugt und gezüchtet. Die meisten der Substanzen und Chemikalien sind vorpräpariert. Das Fehlen der Natur am Ort wissenschaftlicher Arbeit, also hier ganz explizit die Natur fehlt also in der Naturwissenschaft, bedeutet auch, dass Wissensprodukte durch den Prozess ihrer Produktion als hochgradig intern strukturiert angesehen werden müssen, also quasi aus der Wissenschaft selber entstehen und unabhängig sind von der Frage, wie sie jetzt mit Natur korrespondieren oder nicht. Es ist ein rein internes Geschäft, was mit Natur quasi nichts mehr zu tun hat. So dann auch Peter Janich, der lange hier in Konstanz war. De facto geht es dem Physiker ohnehin nur um das Funktionieren von Geräten nach Kriterien, die er selber formuliert hat. Also Physik ist eine Technikwissenschaft. Gernot Böhme möchte ich hier gerne als Abschluss zitieren. Ich denke, der fasst diesen Aspekt sehr schön, sehr bildhaft zusammen. Mit der Mechanik als prototypischer Naturwissenschaft war die Einheit von Naturwissenschaft und Technik für neuzeitliche Naturwissenschaft von Anfang an charakteristisch. Was Natur ist, wurde immer im technischen Zusammenhang, nämlich im Experiment, erforscht. Ja, Naturwissenschaft, wie wir sie heute haben, gilt ja nur dann als echt, wenn sie eben empirisch experimentell arbeitet und im Experiment aber Geräte wiederum benutzt. Thema Natur, der Naturwissenschaft war damit nicht mehr nur die faktische Natur, also die Natur da draußen, wie sie vielleicht jetzt so ein Naturforscher vor sich hat, sondern vielmehr das gesetzlich Mögliche. Ja, wenn ich ein Naturgesetz habe, dann kann ich damit alles, was möglich ist, formulieren. Es folgt daraus, dass die Natur da draußen selbst nur eine bestimmte Realisierung von Natur darstellt. Für die Technik folgt dann daraus, dass sie nichts anderes als Natur ist, dass sie lediglich naturgesetzlich Mögliches realisiert. Das heißt, wir erkennen die Natur in der Weise ihrer Herstellbarkeit. Natur ist uns überhaupt nicht mehr das Gegebene. Natur ist das im Prinzip durch Herstellung Mögliche. Und damit ist uns die Natur komplett abhanden gekommen. So möchte ich diesen ersten Teil schließen und zum praktischen Teil kommen. Was machen wir jetzt mit der abhanden gekommenen Natur? Wir rekonstruieren sie einfach mit Natursurrogaten. Und weil wir jetzt schon die ganze Zeit bei den Bäumen waren, möchte ich mich also mit Plastikbäumen beschäftigen. Lawrence Tribe hat sich gefragt, hat einen Aufsatz in längeren geschrieben, was spricht gegen Plastikbäume? Und anlässlich einer Planung von Anpflanzung von 900 Plastikbäumen in einer Straße, wo halt nicht genug Platz war, um jetzt lebende Bäume hinzupflanzen, wegen die brauchen halt Wurzeln und Wasser und weiß Gott alles, also ziemlich empfindliche Dinge, wozu den Aufwand, ne? Ich meine, hier sieht man, das habe ich hier mal wunderschöne Werbung gefunden im Internet, warum jetzt Kunstpflanzen so toll sind. Ich muss sie nicht gießen, nicht düngen, brauche kein Licht, kein Wasser. Sie sind immer grün, verlieren keine Blätter, gehen niemals ein. Und außerdem sorgen sie für ein angenehmes Ambiente. Wunderbar. Wenn also die natürlichen Bäume das alles nicht bieten können, was hier jetzt auf meiner Liste steht, wozu dann eigentlich überhaupt noch künstliche Bäume? Ja, warum überhaupt Wälder und so weiter? Ja, welche Konsequenzen hat jetzt die Ersetzung natürlicher Gebilde durch technische Artefakte im Natursurrogat? Der Frage möchte ich im Folgenden nachgehen, jetzt philosophisch nicht, rein jetzt pragmatisch gefragt, ob das einen Sinn jetzt macht, die Wälder durch Plastikbäume, Plastikbaumwälder zu ersetzen. Darum geht es mir letztlich nicht, sondern was heißt es eigentlich, wenn ich Kunstgegenstände wie hier wunderschön blühend in Flensburg, auch Kunststoffsteine, also normale Steine sind ja auch ganz gut haltbar, glaube ich, aber auch Kunststoffsteine kann man vielleicht ganz gut gebrauchen, also nicht nur die belebte, auch die unbelebte Natur steht uns als Surrogat zur Verfügung. Ja, kommen wir also zum ersten Argument, was daraus folgt aus dem Surrogateinsatz. Das ist erstmal eher ein allgemeines Verkürzungsargument. Das heißt, die Bäume repräsentieren eine Natur, die zu bloßen Kategorien menschlicher Interessen abstrahiert sind. Sie sorgen für Schatten, für Dekor und für den ästhetischen Schein einer natürlichen Umwelt. Ja, wir hatten eben gesagt, ein angenehmes Ambiente. Ja, also es ist rein jetzt nutzenorientiert. Das heißt, die Plastikbäume verkürzen unterschwellig die Wesen, deren Abbild sie sind, auf Eigenschaften, inwiefern sie Nutzen sind für mich als Mensch. Ja. Also hier kann man wunderschön im Schatten der Plastikpalme sitzen. Wir haben sogar Kokosnüsse dran, also wirklich komplett. Aber komplett dann halt doch wieder nicht ganz, ja, weil der entsprechend natürliche Geruch ist wahrscheinlich nicht vorhanden und wenn es ein bisschen Wind gibt, wird wahrscheinlich auch das Geräusch, das die Palmwedel machen, die sind zwar echt, aber halt doch anders als natürliche. Also es gibt schon Unterschiede das heißt, ein Surrogat ist eben doch nicht dasselbe wie das Original. Und der ethische Einwand ist hier, dass es quasi nicht richtig ist, so mit Natur umzugehen, dass man sie ausschließlich unter dem was nützt es mir Aspekt betrachtet. Dieses Argument kann man jetzt noch ein bisschen erweitern. Wenn wir uns mal nach Berlin-Brandenburg in die Karibik begeben, oder vielleicht ist es wahrscheinlich eher Malaysia, also mehr Südostasien, wozu kann ich solche künstlichen Welten nutzen? Gut, hier haben wir jetzt echte Bäume, aber letztlich unter einer schönen Kuppel des Cargo-Lifters, also eine künstliche Welt quasi. Hier ein Zitat von Reinhard Knott. Die Einstülpung des ehemals Äußeren ins Innere einer klimatisierten Kuppel, sodass in einem geradezu aufdringlich augenscheinlichen Sinne Technik als Retterin und Bewahrerin des eigentlich Wertvollen an der Natur posiert. Er sagt, das, was hier kopiert wird, ist gar nicht Natur, sondern nur ein Naturverhältnis. Und das ist vielleicht das Problematische auch hier dran, wenn ich so vorgehe. Es geht nicht um das ästhetische Erlebnis der Natur, sondern, sehr schwülstig schön formuliert, die exzessiv als atmosphärische Überflutung erlebbare Mischung aller nur denkbaren synthetisch erzeugten Atmosphären, welche ihrerseits ein Naturverhältnis vorgeben. Das ist gefragt, bei ansonsten gesteigerten Service. Also wie Natur, nur halt dann noch mit Getränken. Ja. Oder ähnlich Lawrence Tribe, wenn wir Natursurrogate benutzen, um die Wunden, die wir der natürlichen Ordnung zufügen, zu verbergen, dann stumpfen wir letztlich unsere Sensibilität ab. Also quasi, könnte man jetzt sagen, Plastikbäume an der Straße verbergen, dass Autos zum Waldsterben beitragen. Das heißt, diese Natursurrogate dienen zur Simulation einer heilen Welt, am besten noch exotisch fern, dass ich mir hier nach Hause hole. Auch die ganzen Plastikbäume, die ich gefunden habe, waren Plastikpalmen. Also Plastikunkraut gibt es dann halt doch nicht. Insgesamt wird hier beklagt, dass das Naturerleben letztlich abstumpfend verformt wird und letztlich die Natur zu einer technischen Performance kommt. Da haben wir letztlich irgendwie wieder dasselbe, was wir vorhin in der Naturerklärung hatten. Die Natur ist letztlich Technik und hier im Praktischen will ich quasi die Natur auch als technisches Ereignis erleben, weil nur dann verhält sie sich halt so, wie ich es gerne möchte. Dritter Aspekt. Ja, man sieht also natürlich, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh, den kaufe ich mir. Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass die Dame nebendran auch aus Plastik ist, hätte ich es vielleicht nicht gekauft. Das ist also der Aspekt hier, hinter diesem Plastik steckt ein Betrug. Ja. Kant hat es schon sehr schön an einem Beispiel beschrieben. Der schöne Schlag der Nachtigall wird von den Dichtern gepriesen. Indessen hat man Beispiele, wo eben, wenn halt so ein Nachtigall nicht in der Nähe ist, irgendein lustiger Wirt, zum Genuss der Landluft bei ihm eingekehrten Gäste dadurch zu ihrer größten Zufriedenheit hintergangen hat, dass er einen mutwilligen Burschen, welcher diesen Schlag ganz der Natur ähnlich nachzumachen wusste, in einem Gebüsche verbarg. Sobald man aber inne wird, dass es Betrug sei, so wird niemand es lange aushalten, diesen vorher für so reizend gehaltenen Gesang zuzuhören. Ja, also eigentlich höre ich ja immer dasselbe, aber wenn ich weiß, ich werde betrogen, dann ist es irgendwie nicht mehr dasselbe. Es muss Natur sein oder für uns dafür gehalten werden, damit wir an dem Schönen als einem solchen ein unmittelbares Interesse nehmen können. Also hier sind wir jetzt eher im Bereich der Naturästhetik, nicht der Naturerklärung wie vorhin. In welchem Sinne kann eben Natur für uns schön sein, und wenn sie halt kopiert ist, dann ist sie halt nicht mehr schön für uns. Das ist so die Hauptaussage und der Versuch hier, das zu erklären, woran liegt das eigentlich? Also Kant zeigt hier erstmal nur, dass eben uns nur die echte Natur als schön erscheinen kann. Günther Bien führt das weiter fort und sagt, der Mensch bedarf, um als Mensch in der Welt menschlich existieren zu können, des Widerhalls an einem Seienden, das so ist, wie es ist, das substanziellen Charakter hat, das autonom ist und in sich selbst ruht und eine beinahe unerschöpfliche Fülle an Gestaltungen bietet. Von solcher Beschaffenheit aber ist Natur. Gäbe es in der Welt keine Möglichkeit mehr, sie zu erfahren, so wäre eine solche Welt trostlos, ja heillos. Also autonom ist die Natur, muss schon irgendwie auch was anderes und was Fremdes sein. Und dann wird sie auch wiederum interessant für uns. Dann verstehen wir sie zwar nicht, aber dann entwickelt sie ihren eigenen Reiz. Das heißt zusammengefasst, der Täuschungseffekt, der Betrug, der verdirbt uns die Freude am Naturschönen. Und wenn man im Naturerleben eben genau darauf abzielt, dann kann das letztlich durch das Natursurrogat überhaupt nicht ersetzt werden. Ich denke, hier ist auch letztlich das stärkste Argument, weil das quasi außerhalb von irgendwelchen ja, ethischen Vorprägungen generell, denke ich, gilt. Das heißt, das Natürliche verliert seine Aura im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Aber wir können natürlich noch ein bisschen die Flucht nach vorne ergreifen und sagen, vielleicht hat es ja noch mehr, hat es ja doch auch Vorteile, Surrogate zu benutzen. Ja, man könnte zum Beispiel, habe ich mir überlegt, an die Straße Gummibäume stellen und wenn sich jetzt irgendwie ein Automobil ein bisschen fehlgeleitet worden ist, dann zeigen die sich ein bisschen nachgiebiger als die natürlichen Bäume und das wäre doch eigentlich ganz praktisch. Außerdem sind die Bäume immer grün, hat man vorher schon. Das heißt, das kann ich auch als Vorteil sehen, dass ich eben nicht da diesen ewigen Wandel mit angucken muss. Letztlich haben wir also nicht nur eine Verkürzung in den Surrogaten, sondern wir haben auch eine Erweiterung, in dem die eigentlich was ganz anderes auch noch bieten, die wir halt dann gezielt in diese Natursurrogate reinsetzen. Dann ist aber auch die Frage, wozu imitieren oder ersetzen wir Natur, machen wir halt einfach Technik, ja, wozu jetzt diesen Umweg. Also letztlich ist es letztlich keine Verteidigung von Natursurrogaten im Sinne von Plastikbäumen, ja, sondern nur im Sinne von Technik allgemein. Vielleicht dann abschließend noch die Ökotechnologie, also in der Stuttgarter Königstraße, die große Einkaufsstraße, da läuft drunter der Straßenbahntunnel und da passen eigentlich dann keine Bäume hin, aber man hätte dann doch gerne Bäume, Plastikbäume dann aber auch wieder nicht. Also kommen die in einen kleinen Topf rein. Das heißt, wir haben in dem Sinne große Bonsai, also Töpfe wie Bonsai, aber Bäume nicht wie Bonsai. Das heißt, wir müssen die Wurzeln eben künstlich versorgen, damit das richtige Bäume werden. Oder bei abgetorften Mooren, wenn man die renaturalisieren möchte, dann macht man eine Folienabdichtung hin. Bei all den Dingen kann man sich natürlich streiten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das wäre jetzt eine andere Frage. Aber ich denke, das ist zumindest ein interessanter Einsatz davon, wie jetzt Natur und Technik zusammenwirken. Gut, das waren also meine vier Überlegungen dazu, ob oder warum wir die Natur ersetzen oder lieber nicht ersetzen durch Plastikbäume und Ähnliches. Als Ausblick möchte ich gerne nochmal die Erde im Ganzen in den Blick nehmen. Gut, der Erdaufgang auf den Mond ist nicht jedem vertraut, aber der Blick auf die Erde ist heute doch recht vertraut geworden. Durch den synoptischen Blick des Satelliten wird die Erde als blauer Planet im Ganzen einsehbar. Jetzt auf einmal sehen wir die Natur als Ganzes vor uns liegen. Das war den Generationen vor uns nicht möglich. Dadurch hat sich schon was verändert. Nicht umsonst ist beispielsweise die Gaia-Hypothese, die jetzt so mehr im esoterischen Bereich herumgeistert, von einem NASA-Mitarbeiter entwickelt worden. Das besagt, die Erde ist im Ganzen ein Lebewesen, ja, und wir sind quasi nur Teile dieses Lebewesens, so wie der Arm der Teil von mir ist, sind halt Menschen Teile des Wesen Gaia, die dann eben, während sie durch den Weltraum treibt, dafür sorgt, dass sie sich erhält. Ja. Sie kennen das vielleicht von den zwei Planeten, die sich treffen. wo der eine sagt, na, wie geht's? Der andere sagt, oh, ich habe Homo sapiens, meint der andere, macht nichts, geht vorbei. Gut, der Effekt nun hier in diesem synoptischen Blick des Satelliten ist, dass die Erde als ein ganzes Ding sichtbar wird und auch handhabbar erscheint. Das heißt, das ist jetzt so ein Zitat aus einer Untersuchung zur Satellitentechnik: Wichtige Kontrollfunktionen über die Ereignisse auf unserem Planeten können wahrgenommen werden. Ja, Sie kennen das alles. Ich mache die Wettervorhersage, ich kann aber auch auf Google Earth überall genau hinschauen und also eben gucken, was passiert. Und man kann sich das sicher weiterdenken, dass man auch gezielt dann dadurch Eingriffe steuert. Das heißt, die Erde ist ein Ding und damit gehe ich halt um wie mit einem Baum. Ja, das ist letztlich, denke ich, der Effekt, der dadurch möglich geworden ist. Wir haben wieder so eine Totalität der Natur, das ist meine Schlussthese. Das heißt, nur ist jetzt quasi die Erde im Ganzen zu einem Artefakt geworden. Daher heißt ja meine Dissertation auch das Technotop. Also hier sehen Sie das Technotop über den Mond aufgehen. Und das Raumschiff Erde, das ist der heutige Urgrund, das Urprinzip allen Denkens über die Natur. Damit möchte ich meinen Vorschlag so schließen, wie ich ihn begonnen habe. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ich bin ja noch nicht so ganz sicher. Also ich glaube, das eine, worauf Sie hinweisen wollten, ist, dass Sie es spannend fanden, zu hören, dass in der Naturwissenschaft die Natur nicht vorkommt. Das ist aber sehr wohl, ich sage es etwas salopp, Exoten gibt in der Naturwissenschaft, die das selber auch schon gemerkt haben. Ja? Und ob es da eine Beziehung zur Philosophie gibt. Ja? Das war, glaube ich, der erste Teil. Und der zweite Teil war, ob auf dieser Basis solche Aussagen gerechtfertigt sein könnten, dann dieses Ding Erde auf eine viel intensivere Art und Weise handhabbar zu machen, als Herr Erlach das gerade skizziert hat. Ja?
Ah. Oh, jetzt bin ich dran. Ja, gut, also ich glaube, zu dem ersten Thema kann ich pauschal wahrscheinlich nichts sagen. Es kam Wilhelm Reich vor, kenne ich dem Namen nach, aber nicht der Theorie nach. Tesla hätte ich jetzt eher in die Magnetismustheorie, in die Physik gesteckt. Aber klar, in der Naturwissenschaft gibt es schon immer widersprechende Theorien und es gibt dann einen Mainstream, der sich durchsetzt. Ja, und ich denke, in der Philosophie der Wissenschaftstheorie gibt es dann eben auch unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, Naturwissenschaft wird immer besser, jetzt sehr vereinfacht gesagt, und die anderen sagen, eigentlich ist es relativ beliebig, es ist alles mehr oder weniger gleich gut oder schlecht. Und als Techniker würde ich dann nur sagen, letztlich ist die naturwissenschaftliche Theorie die bessere, die mir erlaubt, mehr zu tun. Also die Effizienz ist, das ist, hat dann natürlich nichts mehr mit Wahrheit oder was zu tun, ja, sondern letztlich ein rein pragmatisches Kriterium.
Was vom Wahrheitsbegriff abhängt. Ja. Also ein paar der amerikanischen Pragmatisten, eine philosophische Schule, so um 1900 herum, die sagten, wahr ist, was mir nützt. Hm? Gut, wenn man es so sieht, dann ist Effizienz ja durchaus im Bereich.
Auch in Wahrheit, eine Art der Wahrheitsdeutung sozusagen. Ja.
Ich glaube, vielleicht als kleine Ergänzung dazu, was mir dazu einfällt. Was man beobachten kann, glaube ich, ist schon, dass es hin und wieder solche sogenannten Paradigmenwechsel gibt. Ja. Dass bestimmte Betrachtungsweisen, die über einen längeren Zeitraum gültig waren, von sogenannten Außenseitern attackiert werden und dann es eventuell zu einer Veränderung der Meinungsführerschaft kommen kann. Ja. Also solche Entwicklungen hat man immer mal wieder in der Wissenschaftssoziologie beobachtet. Ob dadurch die wieder auf einer philosophischen Ebene der Wahrheitsgehalt der einen oder der anderen Theorie damit belegt oder widerlegt wäre, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube nicht, dass wir Ihre Fragen beantwortet haben. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir das wahrscheinlich nicht können. Ja. Gibt es weitere, vielleicht können wir auch noch die eine oder andere, Herr Erler, besser gesagt. Ja, bitte.
Sie haben ja sehr früh bei einem der früheren Folgen, fünf oder sechs, die Kultur als Gegenbegriff zur Natur gebracht. Nachher haben Sie immer den Baum als Sinnbild der Natur gebracht. Aber unsere Bäume sind doch alles Kulturbäume, das heißt, es ist keine Natur mehr. Hm.
Ja. Gut, das noch wieder, ja, genau, also das war ja, denke ich, etwas gleich am Anfang, ich habe gesagt, wo gibt es überhaupt noch Natur, also empirisch zu finden ist schwierig, die natürliche Natur zu finden. Der Baum gehört halt zur Kulturlandschaft dazu, aber der hat doch noch einen hohen Natürlichkeitsanteil, sage ich mal, und ist sofern die einzige Möglichkeit überhaupt, argumentativ vorzugehen und über Natur zu sprechen. Ja. Also noch natürlicher geht es gerade nicht.
Ja, ich schiebe die Frage nochmal für die Aufnahme nach. Also taugt der Baum noch als Symbol für die Natur, wenn er doch auch schon nur noch gezüchtet ist und eine Kulturpflanze? Ja, vielleicht, das wäre ein anderes Erklärungsmodell. Vielleicht ist unser Verständnis von Natur einfach auch nur eine Geschichte von Symbolen für Natur. Ja? Also unser Naturverständnis ist vielleicht auch nur eins, das sich in Symbolen kundtut, und im Moment gehen die uns vielleicht ein wenig flöten, weil wir merken, dass die nicht mehr so gut funktionieren wie bisher. Ja, da haben wir noch eine Frage. Also Gaia-Hypothese, Mensch als Teil der Natur und Teil der Erde und Bestandteil dieses Lebewesens Erde. Wenn dem so ist, dann dürfe sich der Mensch nicht über die Natur, über die Erde stellen. Ja?
Also ich würde sagen, Ihre Aussage, dass der Mensch Teil der Natur ist, gilt unabhängig von der Gaia-Hypothese. Also wir sind selber ja ein Organismus, das heißt, wir setzen uns selber Ziele, oder wir glauben es zumindest, dass wir Ziele uns setzen. Ja, vielleicht gibt es da ja auch einige Notwendigkeitsprozesse in uns, die wir selber nicht durchschauen. Aber letztlich ist unser Körper, unser Leib ja ein Naturprodukt, genauso wie die Tiere und Pflanzen auch. Und ja, wie man sich über die Natur stellt, denke ich, hat man gewisse Vorteile und gewisse Probleme damit. Also ich würde es unabhängig jetzt von der These unterstreichen. Ich kann mich halt selber manipulieren und ja, ich kann Medikamente nehmen, um mich aufzuputschen und so weiter. Ich nehme Drogen und dergleichen, um meine Natur zu beeinflussen, um was zu erreichen. Und es hat gewisse Vorteile, weil ich Gewisses erreiche, und gewisse Nachteile. Ich denke, es ist dann letztlich ein anderes Thema, aber es ist natürlich ein unvermeidliches Thema.
Ich glaube, worauf Sie eingehen, ist weniger die Frage nach dem Naturverständnis, sondern die Frage nach einer Ethik im Umgang des Menschen mit der Natur. Ja, ja, aber wenn wir denn auch Natur sind, dann nach dem, was wir gehört haben, also auch selbst organisiert, Denken Sie mal drüber nach, ob uns das immer so gelingt. Wie es der organisierende Zufall so will, schließt sich beim nächsten Mal die Kultur an die Natur an. Schönen Abend.